das Gleichnis von den Talenten oder von den Pfungen ist eins, wie ich ja gesagt habe, wo mir immer so ein bisschen ein Dorn im Auge war. Es hat viele Sachen in diesem Gleichnis, wo ich das Gefühl habe, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Allem voran der Schluss, der so ganz harsch einfach heisst, die wären alle umgebracht. Und sofort bei einem Gleichnis tut man irgendwie ja, wenn irgendwo ein König oder ein Herrscher vorkommt, überdreht man das dann und sagt, so ist Gott. Und dann ist die Frage, macht er das irgendeine Aussage über Gericht oder über Himmel und Hölle? Es gibt aber noch andere Passagen an diesem Gleichnis, die ein bisschen komisch sind. Nämlich lesen wir am Anfang, dass da ein Mann ist, der in ein fremdes Land reist, für dort zum König über sein eigenes Land gekrönt zu werden. Das ist irgendwie auch schon mal komisch, oder? Normalerweise wird man ja im eigenen Land zum König vom eigenen Land krönt und man geht dafür nicht in ein anderes Land. Und dann gibt es da noch irgendeine Stelle, wo es heisst, ah, und da gibt es dann noch so solche, die ihn hassen, der neue König werden will. Und die senden irgendwie noch Gesandtschaft nach, um zu sagen, der soll dann nicht König werden. Und das alles in dem Gleichnis sind, was irgendwie um die Pfung geht, wo zwei Gemeinden machen und einen eben nicht. Irgendwie bin ich da lang nicht zu Schlag gekommen. Ich weiss nicht, ob es euch auch so ist gegangen. Häufig, wenn ich Predigten gehört oder Texte gelesen zu diesem Gleichnis, ist es so darum gegangen, dass wir eben Gaben haben, oder? Talent. Ist ja gut, dass irgendwie die Währung von diesem Talent einem deutschen Wort entspricht, Talent, dass wir unsere Gaben haben und die sollen einsetzen. So, das ist so die Auslegung, die ich bis jetzt gehört habe. Und ich werde heute einen anderen Weg gehen oder euch zeigen, wie man das Gleichnis auch verstehen kann, weil ich das Gefühl habe, dass das ein bisschen an Kernaussage von diesem Gleichnis vorbeigeht. Und vielleicht klärt sich dann auch für euch die eine oder andere Frage zu diesem Bibeltext. Für das wir das aber besser verstehen können, gibt es heute Morgen eine kleine Geschichtsstunde. Zwischendurch kommt mein Lehrer ein bisschen führen. So auch heute Morgen eine kleine Geschichtsstunde machen wir, für das wir den Text besser verstehen. Wenn wir hier lesen von dem Mann, der geboren ist aus einer guten Familie, aus einer, es hat irgendwie ein hochgeborener Mann, so, der eben in ein fremdes Land zieht, für dort zum König gekrönt zu werden und das andere das will verhindern, dann bezieht sich das nämlich auf ein historisches Ereignis. Also Jesus greift hier etwas auf, wo etwa 30 Jahre vorher tatsächlich in der Geschichte ist passiert. Und wenn man das nicht weiss, dann versteht man das vielleicht halt anders. Wenn man das aber weiss, dann machen die Aussagen nach viel mehr Sinn. Und darum tauchen wir jetzt heute in das Ereignis dann ein. Wenn man so ein historisches Ereignis vor Augen hat, dann weckt das ja automatisch Emotionen oder Vorstellungen oder man hat so eine Idee eben, was dann ist passiert. Du kannst sich vorstellen, wie sich die Leute dann haben gefühlt oder was dann so ist passiert. Das ist so, wie wenn ich irgendwie jetzt würde sagen, Hitlers Machtergreifung 1933. So, da haben wir alle gerade, da kommen ganz viele Bilder und Sachen, die dann sind passiert und das verbinden wir mit etwas, oder? Oder wenn ich sage, 11. September, das ist nur ein Stichwort. Und gerade sofort hat der grösste Teil von den Leuten weiss, dann ist das passiert, oder? Und ich denke, so war es auch gewesen, wenn Jesus hier sagt, da ist ein Mann, reichen, hochgeborenen Mann, der in ein fremdes Land reist und dort will zum König gekrönt werden. Da haben alle gewusst, von was das redet. Und ich probiere euch heute zu erklären, von was das redet, damit wir das dann auch wissen. Das geht nämlich um einen Mann, der heisst Herodes Archelaos. Es kommen noch mehr Herodes vor. Der da ist der Archelaos. Israel und Juda war zu dieser Zeit unter der Oberherrschaft von Rom, unter dem römischen Kaiser. Damit aber der nicht über alle Gebiete regieren musste, das hätte er gar nicht können, weil das war so weit verteilt, hat er über einzelne Gebiete oder Länder Könige eingesetzt. Und ganz lang ist über Israel und Juda Herodes der Gross der König gsi. Herodes der Gross, der ist ganz ein furchtbarer König gsi. Das ist zum Beispiel der, wo die Kindestötung hat angeordnet, wo er hat gehört, dass da irgendwo so ein neuer König geboren sein. Bei Jesus, wo Jesus ist geboren worden. Er hat auch zwei von seinen eigenen Söhnen umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass die ihm wieder Thron streitig machen. Er war paranoid und wirklich ein furchtbarer Herrscher. Herodes der Gross ist 4 vor Christus gestorben. Und er hat viele Söhne von mehreren Frauen und unter diesen Söhnen war so ein kleiner Konkurrenz gsi, natürlich, wer das jetzt der Thronfolger wird. Und Herodes der Grosse hat den Thronfolger bestimmt in seinem Testament. Und das war eben der Herodes Archelaos gsi. Der hat also sollen, laut Testament, der neue König werden. Weil jetzt aber das unter der Oberherrschaft von Rom war, hat, wenn jemand einen neuen König sollen oder wollen werden, hat der auf Rom müssen reisen, um dort vom Kaiser eingesetzt zu werden als König. Und dann macht jetzt die Aussage Sinn, oder? Er musste in ein fremdes Land reisen, um dort als König von seinem eigenen Land eingesetzt zu werden. Der reist also auf Rom. Jetzt ist es aber so, dass die Leute in Israel lieber einen anderen hätten gehabt. Weil der Archelaos war nämlich genau so ein furchtbarer Mensch wie sein Vater. Kurz nach dem Tod von Herodes dem Grossen hat es unter der Bevölkerung Aufstand gegeben. Sie haben sich für bessere Bedingungen eingesetzt. Und der Archelaos hat auf einmal 3000 Pharisäer umbringen, die sich aufgesetzt haben. Noch bevor er zum König eingesetzt wurde. Und darum hat es unter der Bevölkerung einen Aufstand gegeben. Und sie hätten lieber am Archelaos seine Brüder, der Herodes Antipas, wollen. Also das wäre jetzt der dritte Herodes. Das ist der Bruder von diesem Archelaos. Sie wollten lieber den. Wollen. Und darum haben sie eine Gesandtschaft hinter nachgeschickt von wichtigen Juden auf Rom, die beim Kaiser sollen dafür einstehen, dass eben der Bruder und nicht der böse Archelaos zum König eingesetzt wird. Und wenn hier Jesus eben erzählt von dem Mann, der ist gegangen, der wollte König werden, aber andere reisen nachher, weil sie hassen und sie wollen das verhindern, dann ist das sicher eine Anspielung auf das Ereignis, was dann ist passiert. Übrigens, einfach für die Geschichte noch heute abzuschliessen, in Rom, der Kaiser hat gleich beschlossen, dass der Archelaos, also er hat es angehört, hat aber gleich beschlossen, dass der Archelaos die Herrschaft bekommt, hat ihm aber gesagt, er wird nicht König, sondern so Man sagt dem Ethnarch. Das ist eigentlich so ein Herrscher über vier Gebiete. Und er soll sich in dem bewähren. Und wenn er sich dann bewährt hat, dann würde er zum König werden. Und er hat sich nicht bewährt, er ist später abgesetzt worden. Und für ihn ist dann der Pontius Pilatus als Statthalter gekommen, eben statt dem König. Ist dann Pontius Pilatus gekommen. Das für den Geschichtssack noch zuzubingen. Die Zuhörer wissen also alle, wenn Jesus das sagt, um was für ein Ereignis es geht. Die haben alle gerade ein Bild vor Augen. Und für das Gleichnis zu verstehen, müssen wir jetzt auch noch wissen, warum Jesus das sagt. Im Vers 11 steht, Jesus sei schon nach bei Jerusalem gewesen und darum haben die Leute gemeint, jetzt kommt gerade das Reich von Gott. Es fängt jetzt gerade an. Wichtige Sachen sind immer in Jerusalem passiert und sie waren sicher, Jesus ist der Messias. Also, wenn er auf Jerusalem geht, dann fängt das Reich von Gott an. Und in ganz vielen Texten, alttestamentlichen Texten und auch Texten, die nicht im Alten Testament sind, aber aus dieser Zeit, sehen wir, was die Leute für eine Erwartung hatten, wenn das Reich von Gott kommt, wenn der Messias kommt. Sie haben gehofft, oder sie waren sicher, wenn der Messias kommt, dann werden alle Feinde vertrieben. Alle Ungerechtigkeit wird ausgelöscht. Es herrscht Frieden überall. Das göttliche Paradies, alles wird schön und alles wird einfach. Das ist so die Vorstellung, die sie hatten, wenn der Messias kommt. Und jetzt sind sie also da, nach von Jerusalem, und jetzt das Gefühl, jetzt passiert das. Jetzt kommt Jesus auf Jerusalem und jetzt wird alles besser. Und er erzählt Jesus das Gleichnis und nimmt Bezug auf die Situation mit der Herodes-Familie. Und in diesem Gleichnis sagt er, ihr seid wie die Sklaven. Und dann geht es hier, wenn die das hören, in erster Linie nicht darum, oh, das ist super, jetzt habe ich etwas bekommen, jetzt muss ich das einfach einsetzen. Oder so, die Sklaven haben ja eben einen Pfund bekommen, haben mit dem sollen wirtschaften. Das war ganz anders gewesen. Der Herodes war ja verhasst gewesen beim Volk. Und die Diener haben den Auftrag bekommen, zu handeln im Namen von dem. Sie mussten Handel treiben und möglichst Gewinn machen im Namen von dem verhassten Archelaus. Ich denke, man könnte es sich vorstellen, wie, sagen wir gehen an einen IB-Match in Bern im Stadion. Alle sind gelb und schwarz, oder? Wir sind dort in Fanecke. Probieren dort rot-blaue Basel-Shirts zu verkaufen. Oder so, niemand will die dort. Und du solltest dann noch Gewinn machen daraus, oder? So. Du bist überhaupt nicht erwünscht, weil dort, wo du herkommst, die hat dort niemand gern. So. So könnte man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Natürlich noch auf einer viel höheren Ebene, oder? Die Sklaven haben ganz, ganz einen schwierigen Auftrag bekommen. Sie haben einen Auftrag bekommen, der mit vielen Hindernissen verbunden war, mit vielen Schwierigkeiten, die auf sie warten, mit viel Widerstand. Niemand ist ihnen wohlgesonnen. Die Leute haben gemeint, das Reich von Gott fängt jetzt an. Jetzt wird alles einfach. Und Jesus sagt ihnen, nein. Ihr habt einen Auftrag, ich schicke euch los mit einem Auftrag, aber es wird nicht einfach. Es ist ein Auftrag mit ganz viel Hindernis, mit ganz viel Widerstand. Macht euch parat. Ihr werdet konfrontiert werden. Es ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Das versetzt jetzt vielleicht einen Dämpfer. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es sei ermutigend. Und bis jetzt ist das vielleicht noch nicht, oder? Wir hätten lieber gehabt, es wäre jetzt einfach alles gut und einfach. Aber näher erzählt er, was ist passiert mit diesen Dienern. Und im Normalfall schauen wir immer den einen an, der nichts hat gemacht aus seinem Geld. Aber er sagt ihnen, schaut, das sind zwei. Das sind zwei, die haben ganz viel Gewinn gemacht, trotz dem Widerstand. Obwohl die Umstände so schwierig waren, dass man aufgeben konnte und sagen, ich stecke echt den Kopf in den Sand. Das sind zwei, die haben gesagt, ich lasse mich von dem nicht behindern. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich nehme die Herausforderung an und ich probiere das, was möglich ist. Ich gehe halt mit diesen rot-blauen Shirts mit in den IB-Fan-Ecke. Und vielleicht finde ich einen, wo irgend so ein T-Shirt kauft, wo er vielleicht noch jemanden kennt, wo, oder wie auch immer, oder? Der Kopf nicht hängen, sondern das Möglichste probieren. Und zwei von drei haben Gewinn gemacht. Trotz dem Widerstand. Warum schauen wir beim Lesen von diesem Gleichnis immer auf den, was nicht geschafft hat? Dabei sind es ja zwei von drei, was es geschafft haben. Einer hat es verzehnfacht. Einer hat es verfünffacht, trotz der widrigsten Umstände. Es kann gut wachsen, es kann gut entstehen, auch wenn es schwierig ist. Und dann, natürlich gibt es da auch noch den dritten Mann, der eben den Kopf ins Angst steckt. Der die Hoffnung aufgibt, der sagt, das hat gar keinen Sinn, das muss ich gar nicht probieren. Dann nimmt sein Zeug und vergrabt und sagt, ich warte einfach, weil auf einmal könnte ich es noch verlieren, oder auf einmal raubt mich noch einer aus. Oder ich tue es einfach verstecken und warte, bis der König wieder zurückkommt. Legt Hänge in Schoss. Und am Schluss projiziert er das sogar noch auf den König, das Schwierige. Er sagt nämlich eigentlich dem König, du bist schuld. Er sagt ihm, du bist eben so ein Streng, oder? Und ich hatte einfach Angst vor dir. Weil du erntest ja, wo du gar nichts sagst. Und das ist übrigens nicht wahr. Er hat ja gesagt, im Sinne von, er hat ja denen Diener etwas gegeben, für das etwas zurückkommt. Er hat ihnen nicht nichts gegeben und gesagt, und dann will ich dir etwas sehen. Er projiziert das Schwierige am Ende auf einen König. Ich denke, so sind wir manchmal schon, oder? Das mir den Kopf ins Angst stecken und das Gefühl haben, da ist keine Hoffnung oder ich kann es nicht. Das ist einfach zu schwierig. Am Schluss geben wir noch Gott Schuld. Oder versinken ein bisschen im Selbstmitleid, das ich ja gar nicht konnte. Es war einfach so schwierig. Warum hast du mir denn nicht geholfen? Das ist so ein bisschen das, was der dritte Mann macht. Und ja, das kritisiert Jesus. Er sagt, ihr habt einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Lebt Reich von Gott, baut Reich von Gott. Liebet Gott, liebet den Nächsten. Lebt das Reich von Liebe. Trotz äußeren und vielleicht auch inneren Widerständen. Legt die Hände nicht in die Schoss. Lasst euch nicht behindern oder entmutigen, wenn es schwierig wird. Was ist los in meinem Leben? Was ist los in deinem Leben? Wo sollst du im Kleinen treu sein? Auch wenn es manchmal schwerfällt. Das können ganz unterschiedlichste Sachen sein, wie und wo, dass du Reich Gottes baust. Vielleicht legt dir Gott aufs Herz, dass du regelmässig beten sollst. leiden, aber es fällt dir so schwer, einfach herzuhocken jeden Tag. Und das ist so ein innerer Widerstand. Vielleicht ist auch deine Alltagsgestaltung ein Widerstand. Vielleicht weißt du, dass es gut wäre, wenn du jeden Morgen Zeit mit Gott verbringen und auf ihn hören. Aber du hast einfach so viele Gedanken in deinem Kopf. Und früh aufstehen ist sowieso nicht so dies. Und dann denkst du, ah, dann kann ich dem Abend. Und am Abend bist du aber wieder müde. Oder das können so einfache, kleinere Widerstände sein. Vielleicht hast du eine Charaktereigenschaft, wo du merkst, an der würde ich eigentlich gerne arbeiten, die möchte ich gerne ablegen oder verändern. Und hast aber das Gefühl, ich bin doch einfach so. Ich kann ja, das bin ja einfach ich habe doch gar nicht Angst. Das tut mir einfach. Oder? Das kann auch so ein innerer Widerstand sein. Vielleicht sollst du auf jemanden zugehen und hast das Gefühl, oh, aber wie reagiert denn die Person? Was denkt sie denn von mir? Oder was sagt sie denn? Oder was erzählt sie denn den anderen? Vielleicht sollst du finanziell dich ins Reich von Gott investieren, kommst aber gerade an einen finanziellen Engpass und denkst, aber ist das jetzt noch dran oder vielleicht nicht? Das sind nur Beispiele, nicht zum sagen, dass alles von dem, was ich jetzt gesagt habe, wir alle unbedingt machen sollen. Oder? Es geht darum, dass du hörst auf Gott, wo ist dein Auftrag im Reich von Gott? Wo sollst du im Kleinen treu sein? Und auch dort treu zu sein. Probiere ich, das Möglichste zu machen, was geht. Wir können jetzt am Schluss sagen, es geht also schon um unsere Gaben in diesem Gleichnis. Und es geht schon darum, dass wir unsere Gaben einsetzen. Es geht aber nicht darum, dass es so eine Checkliste gibt und am Schluss Jesus fragt, und die Auftrag hier und hier und hier, hast du das erledigt? Und wenn nicht, dann bist du halt jetzt nicht mehr willkommen hier, oder? Sondern es geht darum, dass er sagt, es ist möglich. Es ist möglich. Ich bin mit dir und ich bin mir bewusst, dass es herausfordernd wird, dass es Hindernis gibt, aber trotz diesen Hindernis ist es möglich, dass du es schaffst. Da ist also ganz viel Ermutigung in diesem Gaben einsetzen, viel mehr als Druck. Ganz am Schluss bei diesem Gleichnis, für noch auf das einzugehen, was dort auch ein bisschen schwierig anklingt, eben die Aussage von dass der König ist zurückgekommen und dann hat gesagt, alle die mir nicht gehorchen oder alle die das nicht erfüllen, die sollen einfach umgebracht werden. Wir müssen bei so Gleichnis immer eben aufpassen, was ist die Kernaussage, die wir die übertragen auf Gott und auf uns Menschen und was ist der Rahmen, der geschaffen wird im Gleichnis innen, für das wir die Botschaft verstehen. Und so wie Jesus anfängt mit dem historischen Ereignis, so schließt er das Gleichnis auch wieder ab mit dem historischen Ereignis. Nämlich der Kaiser, der zurückkommt und der dann eben ganz ein furchtbarer Herrscher ist und ganz viele Leute lassen umbringen. Das ist so wie der Sack zu da vor Geschichte. Ich bin überzeugt, das Gleichnis macht keine Aussage über Himmel und Hölle. Um das geht es nicht. Es geht um eine Ermutigung drin, im Einsetzen von unseren Gaben, im Erfüllen von unserem Auftrag. Und eine Aufforderung, den Auftrag ernst zu nehmen. Ich hoffe, das Gleichnis spricht euch an, so wie es mich hat angesprochen. Ich bin sehr ermutigt worden, in meinem Leben wieder herzuschauen, wo soll ich und darf ich im Kleinen treu sein und dort wieder mal einen Blick drauf zu werfen. Und aber zu wissen, dass Gott dabei ist und dass auch wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich gar nicht möglich, am liebsten möchte ich gar nicht anfangen, nicht aufzugeben, weil Gott sagt, es ist möglich, auch wenn es uns unmöglich scheint.